Hallo und herzlich willkommen zum Feelgood-Podcast. Heute mit einer ganz besonderen Folge. Thema sagen wir euch gleich, aber erstmal möchte ich alle unsere HörerInnen begrüßen, an die wir uns bisher noch gar nicht gerichtet haben. Generell richten wir uns ja an Studierende der PH Heidelberg, an solche, die es noch werden wollen. Und diesmal möchten wir auch alle Studierenden der Uni herzlich in unserem Podcast begrüßen und alle anderen Studierenden aus dem Heidelberger Raum, die so ein bisschen ins Einzugsgebiet des Studierendenwerks Heidelberg gehören. Warum, das wird, glaube ich, gleich klar, wenn wir vorstellen, wer heute da ist. Das bin einerseits, sage ich jetzt ganz frech, fange einfach an, ich, Chiara Dold, die das studentische Gesundheitsmanagement Feelgood koordiniert, und links von mir sitzt...
Hi, hier ist wieder Moritz Keimann, Lehramtsstudent in der PH. Und wir haben noch einen weiteren Gast heute.
Hallo allerseits, ich bin Frank Hofmann, ich bin Diplompsychologe und leitender Psychologe der psychosozialen Beratungsstelle für Studierende vom Studierendenwerk Heidelberg.
Vielen Dank, dass Sie heute hier sind, Herr Hofmann. Und ich glaube, das gibt euch gleich schon einen ganz entscheidenden Hinweis auf unser Thema. Es geht heute um Depressionen. Wir hatten jetzt viele leichte Themen und viel Sonniges, aber es wird Zeit, auch mal über die ernsten Dinge zu sprechen. Moritz, du hattest den Wunsch, dass wir eine Folge über Depressionen aufnehmen. Wie kam es dazu?
In erster Linie kam es eigentlich dazu, dass ich selbst an Depressionen erkrankt bin und festgestellt habe, dass es gar nicht so normal ist, darüber zu sprechen. Wollte ich gerne eine Podcast-Folge dazu machen.
Ich finde es super. Ich denke, das ist ein Thema, über das viel zu wenig gesprochen wird. Und bevor wir aber uns jetzt dem Thema in aller Tiefe widmen, wäre es mir ganz wichtig, dass wir erstmal definieren, worüber wir sprechen, wenn das Stichwort Depression fällt. Also ich weiß ja nicht, ob ihr das auch kennt, schlechter Tag gehabt, Wetter blöd oder ne, Knatsch mit Freund oder Freundin. Und dann sagt man, ah, ich bin gerade so ein bisschen Depri. Herr Hofmann, wann bin ich einfach nur gerade mal eben ein bisschen Depri und wann habe ich eine Depression? Also wie definiert sich das wirklich als Erkrankung?
Ja, Sie haben ja jetzt schon ganz richtig gesagt, das sind eigentlich Dinge, die jeder auch kennt. Also gedrückte Stimmung, mal nicht so gut drauf sein, deprimiert sein. Das sind alles Symptome, die kennen wir und die sind nicht notwendigerweise Ausdruck einer Depression, auch wenn man das natürlich immer mal wieder gerne im Alltag auch so sagt. Wenn wir jetzt wirklich über die Erkrankung Depression sprechen, dann gibt es dafür einfach auch Kriterien, die erfüllt sein müssen. Und das sind einerseits natürlich allgemeine Kriterien, also das Eingangskriterium ist immer, wie bei allen anderen psychischen Erkrankungen auch, dass sie anfangen, darunter zu leiden. Also dass es nicht einfach ein vorübergehender Zustand ist, von dem sie sagen, ja, jetzt geht's mir schlecht und morgen wird's aber auch wieder besser sein, sondern dass das sich so auf sie auswirkt, dass sie diesen Zustand als sehr, sehr schwierig empfinden, dass sie einfach anfangen, darunter zu leiden. Und dann gibt es natürlich auch nochmal ein Zeitkriterium, also das ist formal definiert, dass sie unter dieser Symptomatik, welche Symptome das im Einzelnen sind, sage ich gleich, aber dass sie unter dieser Symptomatik für mindestens 2 Wochen an der Mehrzahl der Tage leiden. Ja, also das heißt, das grenzt auch schon mal ab, dass es durchaus Phasen von gedrückter Stimmung, Antriebslosigkeit geben kann, die mal 2, 3, 4 Tage auch gehen. Aber wenn es einfach über einen längeren Zeitraum, und es sind dann mindestens mal 2 Wochen, so ist, dass sie einfach meistens damit konfrontiert sind, dann bekommt das schon auch eine Qualität, wo man durchaus anfangen kann, sich zu fragen, ob das nicht sich in eine ungünstige Richtung entwickelt. Zu den Hauptsymptomen von einer Depression gehören eine gedrückte depressive Stimmung, Interesseverlust und Freudlosigkeit oder auch Antriebsmangel oder erhöhte Ermüdbarkeit. Das sind 3 Symptome, von denen 2 auch gegeben sein müssen, überhaupt als Hauptsymptome. Und dann gibt es noch eine Reihe von weiteren Beschwerden, die auch bei einer Depression auftreten können, manchmal aber gar nicht spezifisch auch für Depressionen sein können. Das sind oft verminderte Konzentration und Aufmerksamkeitsleistung, dass den Betroffenen schwerfällt, sich über längere Zeit auf Dinge zu konzentrieren. Daran merkt man das auch sehr häufig, denkt aber natürlich nicht gleich an eine Depression. Entscheidungsprobleme, Unentschlossenheit kann auftreten, dass man ewig hin und her überlegt, Dinge abwägt, kein Ende findet, keinen Entschluss auch findet. stattfindet. Reduziertes Selbstwertgefühl oder Selbstvertrauen sind natürlich auch Dinge, die in einer Depression stattfinden können und da sehr dominant werden können. Manchmal das dann auch mit Gefühlen, mit Schuldgefühlen, mit Wertlosigkeitserleben zu tun, dass man das Gefühl hat, man ist weniger wert als andere, andere können alles besser als man selbst. Da wiederum spielen auch Zukunftsängste manchmal eine Rolle, Pessimismus spielt eine Rolle, also dass man es auch, dass man vieles schwarz sieht und während sich die Leute um einen rum irgendwie mit Hoffnung aufrechterhalten oder auch die positiven Aspekte würdigen, dann verengt sich so der eigene Blick eher auf das Negative. Auch das gehört oft zu einer Depression dazu. Und häufig gibt es natürlich auch eher, sagen wir mal, eine körperliche Symptomatik, die dann auch manchmal Auslöser für einen ersten Arztkontakt ist, also dass man wegen Schlafschwierigkeiten, wegen Appetitlosigkeit zum Hausarzt geht beispielsweise, dass man sich innerlich unruhig fühlt oder reizbar ist. All das sind Dinge, die dann auf einer körperlichen Ebene manchmal eine Depression auch begleiten und worauf man achten kann und die man selbst auch so als eine Art von Frühwarnzeichen oder Warnzeichen in den Blick nehmen kann und überlegen, wo führt das vielleicht auch hin.
Wirklich selten sind Depressionen bei Studierenden ja nicht.
Ja, nee, sind sie nicht. Das liegt auch daran, dass sie grundsätzlich nicht selten sind. Also die Prävalenz für Depressionen so in einem Jahr liegt etwa bei 7 oder 8%. Das hört sich erstmal gar nicht so viel an, ist aber eigentlich eine ganz schöne Hausnummer. Und die Wahrscheinlichkeit, innerhalb eines Lebens an einer depressiven Episode zu leiden, also einmal eine krankheitswertige depressive Symptomatik zu haben, die liegt bei etwa 16-20%. Also da wird auch schon mal deutlich, das betrifft im Zweifel ein Fünftel der Menschen, ne, die dann irgendwann einmal depressiv sind. Und auch in der Arbeitswelt, muss man auch sagen, ist das einer der wesentlichen Faktoren für Arbeitsunfähigkeit, wo ja seit Jahren die körperlichen Faktoren zurückgehen, die psychischen Faktoren zunehmen. Und da tauchen Depressionen ja ganz oft auch unter dem Begriff von Burnout auf, ne? Also ausgebrannt sein. Und das ist oft eine ganz ähnliche Symptomatik. Und Studierende sind insofern auch nochmal eine Gruppe, die davon betroffen ist, weil die allermeisten Erkrankungen so in der dritten Lebensdekade stattfinden, also zwischen 20 und 30. Und da ist einfach das Alter dann schon prädestiniert, Studierende dafür. Und jetzt gerade auch bei den Studierenden, die uns in der Beratungsstelle konsultieren beispielsweise, da ist eine depressive Symptomatik, ich sage jetzt explizit Symptomatik und nicht eine Depression, auch sehr, sehr häufig vertreten. Also bei mindestens mal 40% der Studierenden finden wir gedrückte Stimmung, Antriebslosigkeit, solche Geschichten.
Ich habe mich in dem Feld auch noch ein bisschen belesen und wir haben hier auch eine Studierendenbefragung gemacht, bei denen Symptome depressiver Verstimmung abgefragt wurden. Das haben wir im Sommersemester gemacht, also eigentlich unter guten Bedingungen, ne? Sonnenschein und wenig Corona-Einschränkungen zu dem Zeitpunkt. Und selbst da gaben 26% der Befragten an, oft oder fast immer traurig zu sein. Und noch mehr Studierende haben sich oft oder immer in ihren Aktivitäten gehemmt gefühlt. Also ich glaube, das ist ein Phänomen, was an Hochschulen viel häufiger vorkommt, als man so allgemein hin annimmt. Die Corona-Pandemie und naja, da die Phasen, ne, von langer Online-Lehre und fehlenden sozialen Kontakten haben das Ganze sicherlich auch noch befeuert. Gibt es auch Untersuchungen dazu, aber jetzt wollen wir hier gar nicht schlaumeiern. Ich glaube, unterm Strich kann man sagen, einerseits ist die Chance da, selbst von einer Depression betroffen zu sein, aber auch die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass ich im Hochschulalltag irgendjemanden kenne oder in meinem Umfeld habe, der oder die an einer Depression leidet. Weshalb ich finde, dass alle Studierenden und gerne auch bitte alle Lehrenden an Hochschulen sich mit der Thematik auseinandersetzen sollten, weil wir werden Menschen mit Depressionen begegnen im Hochschulalltag. Moritz, ich würde vielleicht jetzt nochmal zu dir kommen. Wir haben jetzt ziemlich viel Fakten gehabt. Was ist eine Depression? Wie definiert die sich? Ist ein sehr häufiges Phänomen. Mich würde mal interessieren, was hast du an dir wahrgenommen oder wie hast du gemerkt, dass du Depressionen hast?
Also für mich hat es sich tatsächlich erst bewahrheitet, als ich sie los war, ein Stück weit. Aber das hat sich tatsächlich über ein paar Jahre, glaube ich, sogar gezogen, dass sich tatsächlich depressive Episoden mit verschlimmert haben, die man vielleicht auch in der vorherigen Zeit ignoriert hat. Und bei mir habe ich ganz enorm Aggressionen festgestellt. Das war jetzt weniger gegen irgendwelche anderen Leute gerichtet. Ich habe dann gegen Wände geschlagen, gegen Bäume oder sonst irgendwas, bis mir die Hände geblutet haben. Das war auf jeden Fall ein Signal auch für andere, weil ich auch was, ja, ich war unleidlich. Ich war ein Scheusal, muss man rückblickend sagen. Und das war bei mir so die Hauptsymptomatik, die aufgetreten ist. Dazu kam natürlich Schlaflosigkeit, irgendwann Antriebslosigkeit und ein ständiges Grübeln, das auch nochmal im Alltag hemmt.
Herr Hoffmann, sind das so Symptome, die Ihnen jetzt so im Kontext Depression ganz oft begegnen, oder?
Ja, klar. Also das sind Symptome, die tauchen da auf. Und das ist auch eine Mischung aus, sagen wir mal, den zentralen Symptomen von einer Depression und solchen Nebensymptomen, die es eben auch gibt. Einiges davon ist spezifisch, also so eine Leitsymptomatik, die besteht in der Regel aus einer gedrückten, aus einer depressiven Stimmung, aus einem Interesseverlust oder Freudlosigkeit, also dass man weniger Interesse hat an Dingen oder dass man Dinge, die man früher sehr gerne gemacht hat oder gemocht hat, nicht mehr als so freudebringend erlebt. Und was gerade auch gesagt wurde, ganz häufig zählt auch zur Kernsymptomatik so eine Art von Antriebsverlust, von Antriebsmangel, dass man gar nicht mehr so viel Initiative hat, dass man leicht erschöpft wird, dass alles sehr, sehr anstrengend wird. Das sind so klassisch die Hauptsymptome. Und dann gibt es aber auch noch eine Reihe von anderen Beschwerden, die auch zu einer Depression zählen und eben dieses Gesamtbild machen, aber aufgrund ihrer Vielzahl auch dazu führen, dass eine Depression anders ist als eine andere Depression. Also dass es da eine große Varianz gibt, auch wie das aussehen kann. Und tatsächlich gibt es einfach auch Menschen, die sind dann gar nicht unbedingt besonders traurig oder die sind auch gar nicht unbedingt besonders gedrückt, sondern manche spüren auch einfach gar nicht mehr so viele Emotionen. Da ist es fast eher die Abwesenheit von Gefühlen, die das Problem macht. Und dann gibt es aber auch eine Reihe von Menschen, bei denen besteht die Veränderung der Stimmung vor allem in so einer Reizbarkeit auch, ne? In so einer latenten Aggression, Wutaffekten, die da auch nochmal eine Rolle spielen. Und dann, auch das wurde ja gesagt und wird tatsächlich bei Depressionen oft gar nicht so wirklich mitgedacht, Selbstverletzungen sind da auch gar nicht so selten. Ne? Also das, was es dann für Konsequenzen hatte, wenn man gegen den Baum schlägt, das kommt durchaus auch als Selbstverletzung in Betracht und kann ein Hinweis sein, dass es da irgendwie was gibt, mit dem man nicht zurechtkommt. Ansonsten gibt es natürlich Veränderungen im Schlaf oder im Appetit und zwar sowohl in ein zu viel als auch in ein zu wenig. Ne? Also depressive Menschen haben oft Einschlafstörungen oder Durchschlafstörungen, schlafen dadurch zu wenig. Gleichzeitig gibt es auch sehr, sehr viele Patienten, die eigentlich den ganzen Tag schlafen könnten. Und dann geht es zusammen mit dem Antriebsmangel und dann verbringen die ewige Stunden auch im Bett oder auf der Couch. So in ihrem eigenen Kosmos auch gefangen, muss man sagen. Auch diese Grübeleien, die genannt worden sind, auch das ist eines der sehr, sehr häufigen depressiven Symptome. Die kreisen dann ganz häufig auch um so Selbstwertthemen, auch Selbstzweifel, ein schlechtes Selbstwertgefühl. Na, auch das sind Symptome, die bei einer Depression auftreten können, aber nicht müssen. Und krankheitswertig wird es eben dann, wenn einfach, sagen wir mal, ausreichend viele Symptome zusammenkommen, um die notwendige Zahl auch zu erfüllen, um dann zu entscheiden, ist das eine leichte, eine mittelschwere oder eine schwere Depression. Denn es gibt ja nun auch Abstufungen im Schweregrad und darüber hinaus auch Entwicklungen. Ne? Also mal wird sie schlechter, dann wird sie wieder besser.
Gibt es also eine ganze Menge, was man vielleicht, auch wenn man jetzt im Kontakt mit anderen ist, raushören kann an Hinweisen, die auf eine Depression zeigen. Moritz, wie hat denn dein Umfeld reagiert, als es dir schlecht ging und war das so, wie du es dir gewünscht hättest oder hätten die was anders oder besser machen können? Das würde mich interessieren.
Das große Problem dabei ist, dass ich damals durchaus der Meinung war, dass ich es besser weiß, dass es eben keine Depression ist, dass man es auch ein Stück weit verleugnet. Deswegen, der Verdacht wurde von meinem Umfeld durchaus mal geäußert, von mir aber, ja, abgetan. Das war insbesondere bei Freunden, wobei insbesondere ein sehr guter ehemaliger Kommilitone von mir, der ist jetzt auch im Ref, der hat mich dann immer aus der Bude geschleift und rausgegangen, was er niemals wirklich in der Verbindung mit der Depressionsvermutung getan oder, er hat es zumindest nicht geäußert, dass das unter der Vermutung tut. Rückblickend kann man schon sagen, dass er da sehr, ich denke, sehr gut gehandelt hat. Ansonsten muss ich auch sagen, ich war immer ein sehr, also ein Mensch für mich. Das war, glaube ich, auch vor der Depression so. Deswegen gibt es auch gar nicht so viele Ansatzpunkte. Bei der Familie, da gab es dann diesen einen letzten Outburst und eine Selbstverletzung, die dann auch klinisch behandelt werden musste. Und ja, da gab es dann quasi noch Nachsorge.
Du hast jetzt, finde ich, ein schönes Beispiel genannt, wenn ich das richtig rausgehört habe, dass dein Freund oder Kommilitone eigentlich intuitiv richtig gehandelt hat. Da war und präsent war und vielleicht auch vorsichtig war mit dem, was er kommuniziert, ne, oder wie direkt?
Ja, es war nie direkt kommuniziert. Er ist halt ein Macher, muss man auch sagen. Mhm. Aber er hat intuitiv richtig gehandelt, denke ich. Einfach rausschleifen und auch nicht spazieren gehen. Ich meine, die körperliche Betätigung oder Sport im Allgemeinen beugt ja auch einer Depression vor, beziehungsweise kann auch bei der Behandlung helfen. Genau, dementsprechend, also wenn ihr die Vermutung habt bei jemandem, da kommen wir ja auch gleich nochmal drauf, das ist bestimmt eine valide Option.
Du bist ja schon beim Vorbeugen, das hatte ich mir eigentlich für den Schluss aufgehoben, aber es ist ein ganz wichtiger Hinweis. Herr Hoffmann, das war jetzt ein gutes Beispiel, denke ich. Können Sie vielleicht generell so ein paar Do's und Don'ts geben für das soziale Umfeld von jemandem mit einer Depression? Und jetzt, weil wir hier uns so, ne, mit Depressionen im Studium beschäftigen, vielleicht speziell für KommilitonInnen, gerne auch für Lehrende. Also wie verhält man sich richtig, wenn man das vermutet, dass jemand eine Depression hat? Oder was sollte ich vielleicht auch einfach vermeiden?
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, unabhängig davon, ob es sich jetzt um Studenten oder um Lehrende handelt, aufmerksam zu sein und das ernst zu nehmen und zu gucken, wie geht es denn der Person. Ne? Wenn man den Verdacht hat, dass vielleicht eine Person im Umfeld unter einer Depression leiden könnte, dann ist das sicher was einen dazu bringen sollte und könnte, einfach mit der Person zu reden. Die eigenen Gedanken so ein bisschen zu äußern und zu fragen, brauchst du Unterstützung, kann ich irgendwas für dich tun? Der wesentliche Aspekt ist, glaube ich, das an sich ernst zu nehmen, nicht abzutun und auch nicht, das ist, glaube ich, ein großes Don't. Depressive Menschen sind ja, die sind nicht schuld daran. Also das ist keine persönliche Schwäche, das ist keine persönliche Verfehlung. Diese Person hat nichts falsch gemacht, sondern es ist einfach eine Erkrankung, die man sich halt nicht raussucht und die aber eben auftreten kann. Und das sollte sehr dazu führen, dass man versucht, verständnisvoll zu reagieren, annehmend zu reagieren, aber auch durchaus sich nicht scheut, beispielsweise darauf hinzuweisen, dass es Hilfsangebote gibt, dass es auch wieder besser werden kann, dass vielleicht es eine gute Idee wäre, mal mit einer Fachperson, und das sind eben dann bei einer Diagnose Depression, sind es dann eben auch Ärzte, Hausärzte, Fachärzte, Psychotherapeuten, die da oft als eine erste Anlaufstelle zur Verfügung stehen oder eben auch Beratungsstellen, Beratungsangebote allgemein. Und dafür kann man sensibilisieren, darauf kann man hinweisen. Je nachdem, wie denn der oder die Betreffende dann auch darauf reagiert, sind natürlich solche Schritte wie einfach mitnehmen auf Veranstaltungen und so. Das ist an sich eine total gute Sache, weil es darum geht, wieder positive Erfahrungen zu machen, wieder auch Selbstvertrauen zu finden. Und es hat ehrlicherweise ganz viel mit Aktivität zu tun. Wobei die Schwierigkeit natürlich darin liegt, dass eine Depression, eine depressive Symptomatik gerade diese Aktivität so schwierig macht, eben weil man wenig Energie, wenig Lust hat, wenig Interesse und sich ja ganz oft am liebsten zurückziehen möchte. Eigentlich nichts braucht, alles als anstrengend empfindet. Und es ist leider oft so, dass eben unterm Strich, muss man ganz hart sagen, zu Hause alleine wird es oft einfach nicht besser. Deswegen war das intuitiv genau die richtige Reaktion. Das ist schon gut. Was nicht so wahnsinnig gut hilft, sind solche Sachen, das sage ich jetzt mal ein bisschen karikierend, aber lach doch mal, ist kein guter Tipp für einen Depressiven, wenngleich die Idee dahinter natürlich total nachvollziehbar ist, weil es ist in der Tat ein Mangel an positiver Emotion, das ist schon richtig, nur kriegt man den ja nicht auf Knopfdruck.
Ja, Herr Hoffmann, das waren jetzt Beispiele, was das soziale Umfeld tun kann, wenn man eine Depression vermutet. Mich würde interessieren, was kann jede und jeder denn für sich selbst tun, damit es vielleicht gar nicht erst zu einer Depression kommt oder bei ersten depressiven Verstimmungen vielleicht gar nicht erst weiter voranschreitet zu einer schwereren Depression?
Da gibt es eine Reihe von Dingen, die man machen kann, um Depressionen vorzubeugen. Das beginnt oft damit, dass man versucht, auch festzuhalten an einer einigermaßen regelmäßigen Tagesstruktur. Das hat was mit regelmäßigen Mahlzeiten zu tun, den Körper mit ausreichend Energie auch zu versorgen, ausgewogen zu essen. Aber genauso zählt dazu natürlich auch, darauf zu achten, sich genug zu bewegen beispielsweise. Denn Bewegung ist, das wissen wir, ein ziemlich gutes Antidepressivum. Man ist aktiv, man trifft sich mit Freunden. Also Soziales ist auch eingebettet sein, ist auch einer der wesentlichen Faktoren, die protektiv sein können und davor schützen, überhaupt depressiv zu sein. Umso schwieriger ist dann natürlich auch Einsamkeit. Ne? Also da wäre eher die Anregung zu gucken, gibt es Hobbys, die Sie machen können, die Sie vielleicht auch reaktivieren können? Schauen Sie sich beim Unisport um, gehen Sie in einen Chor, gucken Sie nach Hochschulgruppen, fangen Sie an, Theater zu spielen, wie auch immer. Das Hochschulumfeld bietet ja genug Möglichkeiten, sich zu engagieren. Und ich glaube, man kann ganz effektiv auch sagen, wenn Sie darauf achten, dass Sie einen guten Ausgleich haben, dann stecken sie auch die Belastungen des Studierendenlebens einigermaßen okay weg und dann stehen auch die Chancen ganz gut, dass sie da gut durchkommen. Und das ist natürlich auch was, was allgemein schon schützt, um gegen psychische Probleme ganz gut aufgestellt zu sein.
Was mir gerade aufgefallen ist, als Sie gesagt haben, dass es ja durchaus sinnvoll wäre, mal mit den Leuten zu reden. Das ist mir auch aufgefallen im Nachhinein. Also dieses ganze Grübeln, wenn man das tatsächlich mal äußert und das reflektiert mit jemandem, dann fällt dieses komplette Gerüst sehr schnell auseinander. Und das ist auch ein bisschen ein Zauber. Also deswegen, auch wenn ihr das Gefühl habt, ihr hängt vielleicht ein bisschen in der Depression, redet mit Leuten. Auch dieses ganze Grübeln kann man mal äußern. Es ist schwierig, vor allem weil es so inkohärent ist. Aber es hilft.
Je früher man damit beginnt, umso leichter ist es vielleicht auch, sich anderen anzuvertrauen, weil es noch nicht so eine Schwere hat. Ja? Also auch das wäre eher ein Plädoyer dafür, das auch bei sich selbst frühzeitig ernst zu nehmen und vielleicht zu einem Zeitpunkt auch zu intervenieren und sich anderen mitzuteilen, vielleicht auch um Hilfe zu fragen oder um Unterstützung zu fragen oder einfach nur für ein offenes Ohr. Weil die Chancen einfach gut stehen, dass es schon neue Erkenntnisse, neue Einsichten bringt und vielleicht eine Distanz auch zu dem eigenen Denken und Fühlen schafft. So hat sich ja gerade angehört, das dann auch möglich macht, sich wieder ein bisschen anders zu verhalten, ein bisschen freier zu agieren.
Ich finde es nochmal ein ganz wichtiger Punkt und auch mit einem Ziel, was wir mit dem Podcast erreichen möchten. Depressionen sind eine Erkrankung, mit der man sich Hilfe suchen sollte, genauso wie wenn ich einen Leberfleck habe, der irgendwie komisch aussieht oder mir das Bein gebrochen habe und mit völliger Selbstverständlichkeit dann ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Und es ist was, wo finde ich so das ganze System Hochschule, alle, die dazugehören, Lehrende, KommilitonInnen, dazu beitragen können, dass eben dieses Stigma abgebaut wird, dass es völlig in Ordnung und normal ist, darüber zu reden und dass eine Offenheit und eine Sensibilität dafür da ist und eben nicht so eine, wie Sie sagen, toxische Positivität, dass, ach, morgen ist schon wieder gut, sondern dass es anerkannt wird und auch wirklich hingehört und hingeschaut wird. Jetzt haben wir sie ja auch da, um so ein bisschen die Hilfsangebote aufzuzeigen, wenn quasi so das eigene System, Familie, Hochschule, Freundin vielleicht auch nicht ausreichen. Ne? Weil bei Depressionen reden wir schon über eine Erkrankung, die auch nicht wahrscheinlich nur durch soziales Umfeld ausgeglichen werden kann. Das ist wichtig, aber der wichtige Schritt ist doch, sich Hilfe zu suchen. Jetzt sind Sie Leiter der psychosozialen Beratungsstelle des Studierendenwerks Heidelberg und ich gehe davon aus, dass Studierende von der Uni und von der PH schon von diesem Angebot gehört haben, aber sich vielleicht fragen, wenn ich da jetzt hingehe, was passiert da, wie läuft das ab, was ist das? Ne? Wenn ich da denke, mir geht's schlecht und komme in die psychosoziale Beratung, können Sie einfach vielleicht mal ein bisschen da aus Ihrem Alltag erzählen?
Ja, wir sind eine Einrichtung, die ist zuständig für alle Studierende der Universität Heidelberg, der PH, anderer assoziierter Hochschulen Und bei uns kann man völlig niedrigschwellig bei ganz unterschiedlichen Problemsituationen, Belastungssituationen ein Gespräch bekommen, einen ersten Termin bekommen auch. Wir sind ein Team von Psychotherapeuten und Psychotherapeuten in der Ausbildung. Und dann können wir uns das einfach auch mit Ihnen gemeinsam anschauen und mal überlegen, was ist denn das eigentlich und was macht man jetzt am gescheitesten, um da irgendwie wieder eine Besserung auch zu erreichen. Das sind ganz unterschiedliche Probleme, weswegen Leute bei uns auch Termine vereinbaren. Das sind, manchmal liegen die Gründe im Studium, manchmal liegen die Gründe im Privaten, aber so oder so wirkt sich oft das eine auf das andere aus. Und die allermeisten wünschen sich da einen Blick von außen, einen Blick von jemandem, der sich ein bisschen mit der Psyche auskennt und das vielleicht einordnen kann, der aber auch, sagen wir, neutraler ist, als es vielleicht Familie ist, als es Freunde sind oder als es Lehrpersonen sind. Trotzdem würde ich sagen, das ist auf jeden Fall das allererste sehr wichtige Netz. Ne? Also es geht schon darum zu gucken, was ist, wenn das nicht ausreicht. Und vielleicht brauche ich dann einen Blick von außen, weil im Unterschied zu einer organischen Erkrankung ist es ja tatsächlich oft so, dass solche psychischen Symptomatiken gar nicht so eindeutig sind. Also sich viel öfter die Frage stellt, reicht das eigentlich schon? Oder ist das jetzt was, ist das jetzt wirklich was oder geht das weg? Muss ich das ernst nehmen oder ist das jetzt einfach mal irgendwie eine harte Woche? Häufig taucht es ja auch auf während so Stresssituationen, ne? Vorprüfungen, während Prüfungszyklen, vom Studienabschluss, solche Geschichten, wo es ohnehin sehr nahe liegt, es eher als eine Art Stressreaktion zu begreifen, von der man ja dann auch denkt, naja, dass, wenn der Stressor weg ist, wenn die Belastung weg ist, dann wird es auch wieder besser. Und was ist halt aber, wenn es nicht besser wird? So. Genau, dann kommen die Leute zu uns und dann findet in der Regel so ein erstes Gespräch auch statt, was üblicherweise so 50 Minuten etwa dauert und einfach orientierenden Charakter hat, dass wir schauen, was ist das, was berichten die Klienten, die Klientinnen und wie lässt sich das einordnen. Und manchmal ist es schon sehr, sehr klar, was das eigentlich ist. Und dann gibt es entsprechende Angebote extern. Und das kann alles sein. Das können Kurse sein, die andere Stellen anbieten. Das können spezifische Beratungsangebote sein, die andere Stellen anbieten. Und es kann aber genauso gut eben auch sein, dass wir zu der Einschätzung kommen, dass das was ist, was sich ein Psychotherapeut mal anschauen sollte mit der Idee, zu gucken, ist es notwendig, eine richtige Psychotherapie da auch durchzuführen, weil sonst einfach keine Besserung im Raum steht. Und irgendwie gibt es dann halt alles dazwischen. Ne? Also das heißt, wir arbeiten zusammen mit anderen Beratungsstellen, mit anderen Einrichtungen aus dem psychotherapeutischen Bereich. Und selbst bieten wir natürlich auch Beratungsgespräche, Beratungszyklen an, die sich vor allem auch daran festmachen, was denn die Problemstellung eigentlich ist und ob sich eine hinreichende Besserung auch erwarten lässt in diesem relativ begrenzten Zeitkontingent. Was wir ausdrücklich nicht machen, sind eben Psychotherapien bei uns in der Beratungsstelle.
Das heißt, Sie würden, wenn Sie jetzt den Eindruck hätten, dass vielleicht wirklich eine mittelschwere oder schwere Depression vorliegt, auch dazu raten, sich dann ärztliche Hilfe zu suchen und psychotherapeutische?
Genau, das ist erstmal auch einfach eine fachkundige Einschätzung. Das ist ein Rat. Ja, das ist wie wenn Sie zum Arzt gehen und der Ihnen sagt, hier machen Sie als nächstes die und die Schritte, nehmen Sie dieses Medikament. Dazu sind Sie streng genommen nicht verpflichtet. Es wäre aber halt echt gut, wenn Sie es täten, weil die fachkundige Einschätzung sagt, das verspricht Besserung. Je nach Art der Beeinträchtigung und nach Schwere der Beeinträchtigung und eben dann auch unserer Einschätzung, empfehlen wir einfach unterschiedliche Dinge. Und manchmal ist es damit getan, dass man einen Kurs besucht, um einfach technische Defizite beispielsweise zu schließen, wenn es um Lerntechniken geht oder Fragen, wenn einen die Recherche belastet für die Masterarbeit. Ne? Also so ganz handfeste Themen, dann kann man da oft durch Kurse, durch Informationsvermittlung schon sehr, sehr viel hinbekommen. Dann gibt es klassisch einfach Beratungsanliegen, die davon profitieren, dass man sich über ein paar Gespräche hinweg mal ein Thema anschaut und ein paar Impulse setzt. Und dann können die Klienten, die Klientinnen das gut aufnehmen und damit arbeiten. Und es bessert sich was und sie haben ein Gefühl von Fortschritt und dass es hilfreich ist. Und es gibt aber auch Konstellationen, wo wir denken, da ist es dann wahrscheinlich schon sinnvoll, wenn sich das mal ein Psychotherapeut, mal ein Arzt anschaut, um zu überlegen, ob da nicht eine längerfristige Psychotherapie oder gegebenenfalls auch eine medikamentöse Behandlung sinnvoll ist. Und dann verweisen wir selbstverständlich auch an die entsprechenden Stellen oder weisen darauf hin, wo man Adressen suchen kann, wie man an Psychotherapieplätze beispielsweise gelangt, informieren ein bisschen über den Prozess der Therapieanbahnung und geben einem das mit auf den Weg, dass das wahrscheinlich das Mittel der Wahl ist. Denn das nicht in Anspruch zu nehmen, hat immer auch das Risiko, gerade bei psychischen Erkrankungen, dass sich der Zustand einfach auch verschlechtert. Also bei allen Risiken, die manchmal mit einer Behandlung verbunden sind, gibt es ganz klar eben aber auch das Risiko einer Nichtbehandlung und das muss eigentlich in die Entscheidungsfindung mit rein.
Das heißt, Sie sind so ein bisschen die erste Auffangstelle und können fachlich gut einordnen, um was es sich handelt und dann auch so ein bisschen eine wegweisende Position einnehmen, sodass diejenigen, denen es ja schon schlecht geht, ne, einfach auch Unterstützung und Orientierung bekommen, wo würde ich als nächstes hin mich wenden und was wären die nächsten Schritte und wie komme ich da möglichst gut hin, weil ich glaube, das hört man immer wieder, dass es eine echte Herausforderung ist, auch ne, Therapieplätze zu bekommen und sich da so ein bisschen reinzufuchsen. Ich glaube, wenn es dann so ist, dass die Energie fehlt, ist es ja ganz wertvoll, da Unterstützung zu haben. Ich bin an einer Sache noch hängen geblieben. Sie sagen manchmal Klientinnen, Klienten. Was mich auf die Frage bringt, brauche ich mein Krankenkassenkärtchen, wenn ich zu Ihnen komme, oder muss ich was bezahlen?
Beides nein. Unsere Einrichtung arbeitet völlig unabhängig von Krankenkassen oder auch von sonstigen finanzierenden Stellen. Sie alle Studierenden in Heidelberg bezahlen das gewissermaßen über ihren Studierendenwerksbeitrag mit. Und das wiederum führt auch dazu, dass wir unsere Gespräche, unser Angebot kostenfrei jedem zur Verfügung stellen können, der das gerne in Anspruch nehmen möchte. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, alles, was bei uns besprochen wird, bleibt auch bei uns. Also da gelten die gleichen Vorschriften, was Schweigepflicht betrifft, wie in Arztpraxen beispielsweise auch. Das heißt, wir geben auch nicht ohne Einverständnis irgendwas weiter an andere Stellen. Und wenn man bei uns anruft, dann erhält man erstmal keine Auskunft, solange bis es nicht irgendwie erlaubt ist.
Ja, Herr Hoffmann, vielen Dank. Ich persönlich habe jetzt den Eindruck, dass viel klarer ist, wie es abläuft, wenn man zu Ihnen kommt und auch, dass es wirklich sehr niederschwellig ist, zu Ihnen zu kommen. Und ich will jetzt nochmal zum Thema Schweigen. Sie haben Schweigepflicht. Ich glaube, für alle anderen an der Hochschule sollte gelten, sprecht darüber. Sprecht darüber, wie es euch geht. Und zwar nicht einfach so, ja, gut, sondern was wirklich in euch vorgeht. Hört auf andere, achtet auf andere. Und wir geben euch hier noch ein paar andere Anlaufstellen an die Hand, die ihr nutzen könnt. Vielleicht, wenn ihr einfach mal auch ganz anonym im ersten Schritt telefonieren oder chatten möchtet, könnt ihr euch an die Nightline Heidelberg wenden. Auch ein kostenfreies Angebot. Findet ihr auch auf Instagram unter @nightline.hd. Oder wenn ihr eine Depression habt und das Gefühl habt, Mensch, da müssen doch noch mehr da draußen sein als nur ich, könnt ihr euch ans Selbsthilfebüro Heidelberg wenden und in der Selbsthilfegruppe mit anderen Betroffenen sprechen. Lasst euch gesagt sein, ich kenne die Leute aus dem Selbsthilfebüro und von den Selbsthilfegruppen, das ist alles andere als ein, wie in amerikanischen Filmen, sich gegenseitiges die Ohren volljammern, sondern das ist ein echt toller, lebendiger Austausch mit gegenseitiger Unterstützung und dem Kennenlernen neuer Leute. Glaube ich, eine ganz bereichernde Erfahrung. Und wenn es mal keine Selbsthilfegruppe gibt, wo ihr sagt, die passt genau zu meinem Alter und ne, zu dem, was ich gerade möchte, dann könnt ihr sogar selber eine gründen und das Selbsthilfebüro unterstützt euch da rund um diesen ganzen Prozess. Was ihr auch machen könnt im Studium, ich weiß nicht, wie es bei dir, Moritz, war, ob dich vielleicht die Depression auch daran gehindert hat, mal irgendwie ne, mit Studienarbeiten, ne, Hausarbeit schreiben oder Klausurenphase bewältigen eingeschränkt hat. Aber wenn das so ist, ihr habt mit einer Depression auch die Möglichkeit, bei den Beauftragten für Studierende mit chronischen Erkrankungen oder Behinderungen nach einem Nachteilsausgleich zu fragen. Also wenn man vielleicht einfach sagt, ich brauche mehr Zeit. Das wäre ein möglicher Nachteilsausgleich, den man bekommen könnte. Für alle, die an der PH studieren, wir haben euch auf einer Seite sowohl nach Themen als auch alphabetisch alle Anlaufstellen, an die ihr euch wenden könnt, die hier auch genannt wurden, also die psychosoziale Beratung zum Beispiel, aber auch die Beauftragte für Studierende mit Behinderung aufgelistet. Und das findet ihr auf der Seite www.ph-heidelberg.de/beratung. Und bei den Studierenden der anderen Hochschulen, ihr findet das auf den Seiten eurer Hochschule. Ihr findet die Informationen zur psychosozialen Beratungsstelle auf der Seite des Studierendenwerks Heidelberg. Das könnt ihr ganz leicht googeln, die sind wirklich gut zu finden, haben wir für euch ausprobiert. Und in dem Sinn wünschen wir euch, dass ihr gut durchs Wintersemester kommt, dass ihr gut auf euch achtet, seid gut zu euch selbst, achtet auf die anderen, bleibt gesund und vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Feedback und Vorschläge sind herzlich willkommen. Schreibt uns einfach über Instagram an feelgood_sgm oder an die Mailadresse feelgood@ph-heidelberg.de, in beiden Fällen Feelgood mit PH. Feelgood ist ein Kooperationsprojekt der Techniker Krankenkasse und der PH Heidelberg. Mehr dazu findet ihr auf www.ph-heidelberg.de/feelgood. Feelgood natürlich wieder mit PH.